Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Hier ist Pit Gottschalk und ich freue mich, dass ich heute zwei Gäste im Podcast habe. Natürlich den Malte Asmus. Wir brauchen ja die Glaskugel so kurz vor dem Wochenende, dass er uns sagen kann, wie die Spiele alle ausgehen. Beziehungsweise er fragt mich ja immer, aber ich rede das ja heute ein bisschen um. Und dann haben wir einen, der neu ist, noch vergleichsweise neu ist bei Fever Pitch als Kolumnist, Christian Prechtl. Aus unerklärlichen Gründen, und das werde ich ihn heute fragen, ist er Fan oder Betreuer oder Leidensgenosse des VfB Stuttgart? Und VfB Stuttgart, finde ich, spielt ja gerade eine herausragende Rolle für den deutschen Fußball. Da haben wir eine ganz, ganz viele Fragen. Hallo Christian, hallo Malte.
Hallo Peter, hallo Malte, nur her mit den Fragen.
Christian, ja, wie wird man Fan des VfB Stuttgart? Was hat man verbrochen? Und vor allem, warum bleibt man Fan des VfB Stuttgart, wenn man irgendwann zu Verstand gekommen
ist? Das ist gar nicht so abenteuerlich, glaube ich. Ich habe das auch an mancher Stelle schon geschrieben. Man wird Fan, weil man mit dem Vater an der Hand des Vaters zu dessen Verein ins Stadion geht, als kleiner Bub. Und ich bin, glaube ich, 1977 zum ersten Mal ins Neckarstadion gegangen und relativ schnell dann die 6 Tore Ottmar Hitzfeld beim 8:1 gegen Jan Regensburg oder so. Und seither immer wieder mitgegangen. Und da bist du dann drauf geeicht, geprägt. Und man wechselt ja, hey, also ich zahle aber nichts jetzt, gell? Man wechselt ja vielleicht dies und jenes, aber man wechselt ja nicht den Verein.
Ja, aber bei der Euphorie, die gerade rund um den VfB Stuttgart entstanden ist, ja, vergisst man ja sehr schnell, es ist ja nicht lange her, da kämpfte der VfB Stuttgart um den Klassenerhalt, stand in der Relegation, die man zwar relativ souverän gegen den HSV gewonnen hat, aber man stand in der Relegation, also nah am Abgrund, und auf einmal spielt man Champions League, man steht oben drin, ist Vizemeister. Ist das so die schönste Zeit des VfB Stuttgart, oder freut man sich als Schwabe, das weiß ich so ein bisschen von Alex Steudel, mehr darüber, wenn man so ein bisschen die
also wir dürfen ja nie vergessen, wo wir herkommen, und wir kommen eher in der jüngeren Vergangenheit von unten, aber ich war 1984 gegen Leeds im Pokal der Landesmeister zur Halbzeit 3:0 gegen den englischen Meister. Wir hatten Spiele gegen Maradona, Pokalfinale gegen SSC Neapel, wir hatten Manchester United, wir haben Barcelona, also wir haben ja schon, wir haben nicht die ganze Zeit nur dritte Liga gespielt. Es gab
um Gottes Willen, nein, die Jugendarbeit ist fantastisch.
Es gab etliche großartige Spiele daheim und auch auswärts. Und dann die lange Zeit, der lange Weg der Tränen seit der Meisterschaft 2007. Natürlich haben wir alle gelitten. Aber in Stuttgart gibt es zum Beispiel noch einen anderen Verein, die Kickers. Was meint ihr, wie die Leute leiden? Die waren auch mal in der Bundesliga, und das ist eine ganz andere Dimension noch. Also ich bin glücklich, wir sind in der ersten Liga und wir haben jetzt wieder auch, wir stinken vorne mit. Das ist natürlich wunderbar, und noch viel wunderbarer ist aber, wie die kicken. Also dass das eben schön anzusehen ist, auch wenn du nicht gewinnst. Ich meine jetzt, Madrid haben wahrscheinlich viele gesehen, wir haben die da gekickt. Wir haben die im Bernabeu Real Madrid jetzt geradezu, gut, ich übertreibe jetzt, aber das darf ich auch als Fan, hergespielt, 30 Minuten lang, bis die dann halt auch ein bisschen, aber das war, das sowas vergisst du deiner Lebtag, wie der Schwabe sagt, vergisst du das nicht, genauso wenig wie das 2:1 gegen Manchester United oder so. Das sind Sternstunden, und ich hoffe, es kommen noch ein paar mehr.
Malte, welchen Bezug hast du zum VfB Stuttgart? Wird der VfB Stuttgart ausreichend gewürdigt und wertgeschätzt?
Mittlerweile schon. Und mittlerweile hat er es auch wieder verdient. Aber Christian hat ja die mageren Jahre dann auch angesprochen. Hat er das natürlich nicht verdient gehabt. Da war es natürlich genau richtig, dass man auch schimpfte, dass man auch mal kritisch dann war. Aber die großen Jahre, die ich dann auch als junger Fan dann auch schon mitgekriegt habe, die Meisterschaft 84, die hatte ich noch nicht so bewusst erlebt, aber dann die Zeit mit Christoph Daum oder auch das, was du vorhin ansprachst, das UEFA-Cup-Spiel gegen SSC Neapel, das Finale damals, das habe ich auch gesehen, mich vor allen Dingen an Diego Maradona berauscht, aber Jürgen Klinsmann, den fand ich früher auch ganz gut. Also von daher habe ich da schon eine Beziehung. Auch dieses Fallrückzieher-Tor, was der mal gegen Bayern geschossen hat, da ich ja den Bayern eher näher stehe als dem VfB Stuttgart, hat mich das damals...
Tor des Jahres, glaube ich.
Ja. Glaube ich schon sehr... Ja. Tor des Jahres auch sehr ins Mark getroffen. Also ich habe auch schon eine gewisse Beziehung zum VfB Stuttgart.
Wie oft gehst du denn ins Stadion?
Ich selber quasi
Nein,
gar nicht.
Du, natürlich unser Gast an, verdammt.
Also ich hatte immer eine Dauerkarte bis zur zweiten... bis zum zweiten Abstieg jetzt, also bis zur letzten Zweitligasaison. Ich wohne ja nicht in Stuttgart und wenn du von Heidelberg anreisen musst, am Sonntag gegen 13 Uhr gegen Erzgebirge Aue oder so, dann die Kinder damals selber viel Sport gemacht, dann habe ich, das konnte ich nicht mehr verantworten. Und dann habe ich den entscheidenden strategischen Fehler gemacht. Ich habe mir nicht einfach so für alle Fälle irgendeine Dauerkarte irgendwo geholt, die billigste oder was weiß ich, ohne dann, auch wenn ich nicht hingehe, will sagen, ich habe jetzt keine. Und nach diesem, der völlige Irrsinn, der sich gerade abspielt, ich glaube nicht nur beim VfB, aber eben hier vor allem um die Tickets. Es ist eine gewisse Erschwernis in der Planbarkeit. Also ich kriege meine Tickets immer irgendwie halt, gut, viele kriegen jetzt wieder, immer mal einer erkrankt und dann hast du deine privaten Plattformen und wo du dich austauschen kannst und so. Es gibt immer Tickets irgendwie, aber es ist immer ein Tänzchen. Jetzt gegen Bochum ist Pflichttermin für mich mit auch einem Freund, der da Edelfan ist. Und jetzt habe ich es verpasst, morgens um 9 da mich einzuwählen und anzumelden und zu bewerben. Jetzt habe ich keins. Jetzt muss ich halt gucken. So, es ist ganz schön nervig, aber man macht es natürlich. Gehört dazu jetzt.
Die Euphorie beim VfB Stuttgart hat auch sehr viel zu tun mit dem Trainer, mit Sebastian Hoeneß, der ein Fußball spielen lässt, der die Leute wirklich begeistert und auch die Leute außerhalb von Stuttgart. Wenn ich jetzt mir die drei Meistertrainer anschaue, die ich so überblicken kann, Helmut Benthaus, Christoph Daum, Armin Fee, wo würdest du ihn einreihen? Welche Bedeutung hat er da? Oder hat er die Bedeutung erst, wenn er dann auch mal Meister wird? Vizemeister ist ja immer ein Schritt zu kurz.
Gut, solange er noch nicht Meister ist, ist er kein Meistertrainer. Also ganz einfach. Aber Benthaus mit dem gelben Polunder. Ich erinnere mich, ja, wunderbar.
Ja. Fast Bundestrainer, wäre ja, der Telefon nicht erreichbar gewesen. 1984,
wir erinnern uns. Also der Sebastian Hoeneß, der Kollege Wurm hat neulich gesagt, der macht die Nationalmannschaft aus dem Homeoffice, weil 6 von 11 jetzt da aus Stuttgart kamen zuletzt. Aber er hat natürlich es geschafft, zunächst mal, dass die Mannschaft gut gelaunt trainiert. Der kam jetzt ja nicht, da waren wir schon Zweiter, sondern da war es noch relativ duster. Aber der hat sehr schnell es geschafft, eine gute Stimmung bei der Arbeit zu verbreiten. Du hast von Anfang an gesehen, die haben im Training, die machen auch Witze, die lachen, die machen das gern, was sie tun. Und früher, hey, die Gesichter, die hingen ja kilometerlang nach unten, und dann Grüppchen hier und Grüppchen da, du hast nur so negative Schwingungen da wahrgenommen. Das ist mal das Erste, was ja bis zum Nagelsmann durchschimmert in der Nationalmannschaft. Die Jungs haben so gute Laune, das ist auch ansteckend. Ich meine, heute habe ich es geschrieben, sogar der Kimmich lächelt jetzt manchmal, auch ehemaliger VfB. Dann hat er natürlich... er ist einer, der die Leute besser macht. Der hat ja die Leute, die beim Bruno Labbadia irgendwie in der Ecke stehen mussten mit der Eselsmütze auf, die hat der ganz anders angefasst, motiviert. Und jetzt Beispiel Enzo Mio. Ist er jetzt der beste Spieler der Liga oder was? Auf jeden Fall ist er der Wahnsinn, auch zum Anschauen. Was der macht, ist sehr geil und eine besondere Freude. Solche Leute... das haben wir dem Trainer zu verdanken, dass die sich so entwickeln, wie ihr Potenzial, also so gut es geht. Und die haben so viel drauf, die Leute. Jetzt guckt ihr den Leveling an. Ich meine, diese Kraft, diese Kraftmaschine, die Leute früher, als der gekommen ist, was machen wir mit dem? Da war jetzt also keine große Euphorie um den. Und dann hat der ist auf der Seite, auf seiner Außenbahn, ist der da rauf und runter gerannt, hat die Leute über den Haufen gerannt, hat viele Bälle verloren, ist technisch jetzt auch nicht der Allergeilste gewesen. Aber jetzt hat der, Nationalmannschaft, Holland, ich muss ja nichts sagen.
Siegtor gegen die Niederlande gemacht, damit jetzt auch einem breiten Publikum in Deutschland bekannt. Ja. Wir sollten das einmal kurz erwähnen, weil wir ja nicht nur Stuttgart dazu hören.
Also das sind ja nur zwei Beispiele. Dann hatten wir natürlich, wie jetzt die letzten Jahre immer wieder, die drei wichtigsten Spieler verlassen den Club. Dann werden andere geholt. Da kommt dann auch dazu, dass der Sebastian Hoeneß ja nicht allein ist. Der Fabian Wohlgemuth ist ja an seiner Seite, die den Kader zusammenstellen auch. Und da natürlich, da kannst du sagen, ist immer 50% Glück dabei. Aber eben auch 50%, sagen wir mal, eben kein Glück, sondern einfach sauberes Handwerk, gute Arbeit, gut gescoutet vielleicht, gutes Notizbuch, was auch immer da dazugehört. Und das sind so die zwei wesentlichen Bausteine. Kommt noch dazu, dass wir, da können wir nachher auch noch eine kleine Exkursion machen, dass aus der vermaledeiten Teppichetage die Leute, die für den Sport verantwortlich sind, in Ruhe gelassen werden.
Ja, aber das ist ja genau die Frage. Malte, glaubst du, weil die deutschen Trainer jetzt gerade auch international sehr begehrt sind, dass jemand mit einem Lasso vorbeikommt und Sebastian Hoeneß aus dem Stuttgart wegzerren könnte?
Naja, da ist er ja einmal schon ganz standhaft geblieben, als angeblich die Bayern zumindest mal vorgefühlt haben und gefragt haben, möchtest du nicht zu uns kommen? Da hat er auch gesagt, nein, Stuttgart, hier habe ich eine Aufgabe, die möchte ich weiterführen. Und klar, irgendwann wird er den Schritt auch machen, weg vom VfB Stuttgart. Ich glaube aber nicht, dass er den schon unbedingt am Ende der Saison machen würde. Ich schätze ihn zumindest nicht so ein. Ich glaube, er hat da jetzt wieder oder ist gerade wieder dabei, was aufzubauen, sieht die Früchte, dass er eben jetzt 6 Nationalspieler auch entwickelt hat. Und man muss ja auch sagen, die sind ja alle erst Nationalspieler geworden, als er sie dann unter seine Fittiche genommen hat. Bestes Beispiel eigentlich auch Maximilian Mittelstädt. Ersatzspieler beim Absteiger bei Hertha BSC, kommt zu Stuttgart, darf mit zur Europameisterschaft und spielt sich dann in der Nationalmannschaft fest. Also ich glaube schon, er weckt Begehrlichkeiten, aber ich glaube auch, dass er sieht, was er in Stuttgart hat, was er da erreichen kann. Und also der wird sicherlich, also zumindest das nächste Jahr, glaube ich, behaupte ich einfach mal, dann auch noch da bleiben. Das Lasso wird kommen, aber ich glaube, er bleibt standhaft.
Aber Christian, ist die Führung des VfB Stuttgart gut genug und clever genug, um Sebastian Hoeneß ein Umfeld zu schaffen, dass er bleibt?
Ja, für ewig bleibt keiner. Aber dass er die nächsten, was Malte sagt, dass die nächste Saison, also abgesehen davon, dass alles, was wir hier sagen, natürlich Schall und Rauch ist. Ich habe keine, der Sebastian Hoeneß unterrichtet mich nicht viertelstündlich darüber, was soll sein.
Ja. Nee, halbstündlich reicht ja ehrlich gesagt auch für unseren Podcast. Ne?
Also jede Viertelstunde. Ja, also ich weiß nicht, was seine Pläne sind, woher soll ich es auch wissen, aber es ist ja auch so, der wechselt jetzt nicht zu irgendeinem anderen Verein, der wechselt nicht nach unten. Sondern wenn es weitergeht so, wenn der mit dem VfB eine ordentliche Saison spielt, nächstes Jahr vielleicht nochmal in die. Nee, das ist auch schon wieder viel zu weit gedacht, aber du kommst ja nicht nach einer halben guten Saison kommst du nicht zu Real Madrid oder zum FC Bayern oder so. Da ist, glaube ich, auch viel Ballyhu und Hype und das ist Mediengedonner. Erstmal bleibt er und ich behaupte, er bleibt auch bis zum Ende der Saison und wenn es wahrscheinlich auch vielleicht noch die nächste Saison und dann können wir, von daher schaut man weiter. Also da.
Der VfB Stuttgart hat aber jetzt zwei große Spiele vor der Brust. Zum einen das Bayern-Spiel natürlich in der Bundesliga, dann in der Champions League Juventus Turin. Und das sind ja schon Gelegenheiten, sich zu präsentieren. Und man hat es ja an Fabian Hürzeler erlebt. Er steigt mit dem FC St. Pauli auf und hat sofort Begehrlichkeiten auf der Insel gewirkt, ist jetzt Trainer in Brighton, macht da eine fantastische Saison bisher. Also du siehst, das kann sehr schnell gehen. Und seien wir auch ehrlich, wahrscheinlich hast du mit einem Mittelklasse-Club in der Premier League mehr Möglichkeiten, sich als Trainer auszutoben, als mit einem Spitzenklub wie VfB Stuttgart in der Bundesliga. Oder sehe ich das jetzt zu?
Also zum Anfang deiner Ausführung, wir haben große Spiele vor uns. Wir hatten aber ja in der jüngsten Vergangenheit, innerhalb von einer Woche, hatten wir beide Finalisten des letzten Champions League-Finales vor der Brust, Real auswärts, toll gespielt, verloren. Und dann spielst du zu Hause gegen Dortmund. Und dann komme ich, der alte Fatalist, der eben schon so lange dabei ist und da beim Kicktipp oder so, was machst du denn dann? Komm wieder zurück, das wird aber hart. Und was machen wir? Wir gewinnen was? 5-1. Demütigen die. So, und jetzt wieder, wir spielen gegen den FC Bayern. Was tippst du da? Ich bin ja mal wieder skeptisch. Ich sage, aber ach Gott, und dann in Turin, es wird natürlich beinhart. Aber selbst wenn wir aus diesen drei Spielen jetzt nicht 9 Punkte holen, sondern vielleicht nur einen oder im schlimmsten Fall natürlich gar keinen, dann ist trotzdem die Saison ja nicht irgendwie am Arsch, sondern wird ja trotzdem weiter gute Arbeit gemacht und momentan ist es alles auch so stabil, dass nicht irgendjemand aus dem Aufsichtsrat dann oder ein wild gewordener Sportdirektor dann wieder 27 Interviews gibt dazu und hierzu und jeder hat irgendwas zu sagen und dann bricht die Panik aus und wir sind ja auf Kante genäht finanziell und wir müssen uns qualifizieren, ansonsten müssen wir so, das wird jetzt nicht passieren.
Ja, das verstehe ich total, aber wir kennen auch den VfB Stuttgart aus den Jahren zuvor. Wenn du ein bisschen Erfolg hast, wachsen auch die Begehrlichkeiten, wächst die Erwartungshaltung. Das ist einerseits ja auch ehrlich ganz förderlich für das Leistungsprinzip. Andererseits, wenn die halbe Nationalmannschaft aus Stuttgarter Spielern besteht, weil die Jugendarbeit gut ist, weil man ein gutes Auge hat beim Scouting, weil Spieler wirklich zu Leistungsträgern herangewachsen sind, dann sind die natürlich auch Objekt der Begierde bei anderen Clubs. Und wir haben es bei anderen Fällen erlebt. Ich sage jetzt einfach mal Union Berlin, wie schnell eine Kurve auch wieder nach unten knicken kann, weil eben die besten Spieler dann wechseln. Wie stabil ist der VfB Stuttgart, den Trend beizubehalten, oder müssen wir uns dran gewöhnen, genießen wir halt die Zeit und es kommen wieder andere Zeiten auf uns zu, weil der Markt ist...
Beides. Wir sind stabil genug, um den Trend weiter zu treiben, und wir sind aber auch Realisten genug, um zu sehen, dass wir nicht...
Also es ist schön zu hören, dass du wir sagst. Es ist herrlich. Ja,
ja. Also, manchmal heißt es ja, das soll man nicht oder so, aber auch beim Schreiben, warum nicht? Also wer will es mir verbieten?
Ja.
Absolut gut. Also vor drei Jahren sind der Sosa, Mavropanos, Endo, Legendo sind weggegangen. Alle so, ich habe meinen Saisontipp bei den Propheten der Liga, die es damals noch gab, glaube ich, von Platz 16 auf Platz 17 geändert. Was ist passiert? Es kamen andere Leute und die haben umso besser es gemacht. Jetzt ist Anton Ito weg, und was ist passiert? Wir spielen weiterhin super. Gerasi ist weg, was mal Undav, also was macht der Demirovic, das ist doch alles ganz hervorragend. Ganz hervorragend. Und ich glaube nicht, dass jetzt gerade die Leute erwarten, dass wir automatisch immer die nächsten 6 Jahre um die ersten 3 Plätze spielen. Das glaube ich nicht.
Mhm. Nö. Das glaubst du nicht, weil du siehst was auch so?
Also, dass sie jetzt immer zwanghaft um die Plätze 1 bis 3 spielen, glaube ich auch nicht. Aber so bis Platz 5, denke ich schon, ist da drin, wenn eben die Entwicklung entsprechend so weitergeht. Also das, finde ich, sollte auch ein realistisches Ziel für Stuttgart sein. Und dann die Nuancen zwischen Platz 3 und Platz 5, die sind ja dann auch, oder die Abstände sind ja dann auch nicht so groß in der Regel. Also da kann schon in beide Richtungen was gehen. Aber ich denke, europäisch zu spielen, wo auch immer, vielleicht jetzt nicht in diesem Conference Cup oder Conference League, das sollte auf jeden Fall ein Stuttgarter Ziel sein.
Mhm. Bist du denn ein bisschen stolz, wenn der deutsche Fußball, also sprich die Nationalmannschaft, so viel Schützenhilfe aus Stuttgart nötig hat, um diese Trendwende zu schaffen unter Bundestrainer Nagelsmann?
Also stolz, weiß ich nicht, aber natürlich so ein bisschen. Ich habe früher auch mal gedacht, man hatte ja fast auch so ein bisschen einen Stolz, als der Klopp mit Liverpool so gerockt hat, oder als der Thomas Tuchel mit Chelsea was gewonnen hat, oder als der Jupp Heynckes, ohne Spanisch zu sprechen, nach Madrid ist, über Tenerife, Bilbao, mit Real Madrid die Champions League gewonnen hat. Das ist
1998.
Doch, also ob das nun, also auf jeden Fall ein, weiß ich nicht, ein Wohlbefinden, ob das nun Stolz ist, aber warum nicht? Also klar, das ist doch super. Und stolz als VfB-Fan, klar, also klar, es überwiegt der Stolz, überwiegt über die Angst, dass die sich alle verletzen und überspielt sind und bei uns ausfallen und so weiter und so fort, und dann wir da wieder Elfter werden oder so.
Ja. Kommen wir zum Spitzenspiel, Malte. Die Bayern warten auf den VfB Stuttgart. Wie siehst du das Spiel? Ist das tatsächlich schon ein Top-Duell, wie wir uns das erhofft haben? Oder sind die Bayern jetzt so in Fahrt gekommen, Kompanie wird von allen Seiten gelobt, dass VfB Stuttgart eigentlich nur so ein Stolperstein sein kann?
Es kann auf jeden Fall ein Stolperstein sein, wenn man jetzt hört, was die Bayern so sagen. Also wir sind total zufrieden mit dem Offensivspiel. Rummenigge sagt im Kicker, das ist das Beste, was ich seit langem gesehen habe, was da gegen Frankfurt auf den Platz gelegt wurde, obwohl es am Ende eben nur 3-3 stand. Da ist man schon sehr zufrieden. Aber mich macht dann auch so ein bisschen diese Anfälligkeit hinten dann nachdenklich, ob das auf Dauer dann wirklich so gut geht. Ich glaube auch nicht, dass der Ansatz von Kompany grundsätzlich falsch ist und dass man da jetzt groß was ändern muss. Aber man muss zumindest die Defensivkomponente in dieses System irgendwo mit integrieren, dass das Ganze ein bisschen sattelfester ist. Wie das jetzt genau funktionieren soll, das weiß ich jetzt auch nicht, aber ich glaube, dass das zumindest für Stuttgart eine Möglichkeit sein kann, um gegen die Bayern was zu holen, die Bayern auf jeden Fall zu ärgern, wenn sie selber dann hinten eben dicht stehen und diese bayerische Angriffsmaschine dann irgendwo stoppen können. Wenn Kane wieder so Ladehemmungen hat, wie seit hier Pflichtspielen, dann sollte das gehen. Wenn der jetzt aber auch einen guten Tag erwischt, dann wird es auch für Stuttgart eng. Also es kann für die Bayern durchaus bei schlechtem Verlauf ein Stolperstein werden. Ich glaube aber, dass sie sich nach den Erfahrungen der letzten Wochen jetzt auf wieder ein kleines anderes Level da noch heben und dann eher den Stuttgartern zeigen, wo der Hammer hängt. Aber es wird nicht zu deutlich.
Der FC Bayern hatte immer den Anspruch, der FC Deutschland zu sein. Die Rolle hat jetzt der VfB Stuttgart übernommen als FC Deutschland. Das heißt, ganz Fußball-Deutschland sollte sich doch eigentlich hinter dem VfB Stuttgart dann versammeln, wenn es gegen die Bayern geht und dort so viel DFB-DNA da drin ist. Oder lege ich wieder zu viel Patriotismus in dieses Spiel hinein, Christian?
Also, als der VfB gegen Manchester United gewonnen hat, war, glaube ich, auch fast ganz Fußball-Deutschland irgendwie so begeistert. Das war eine Sache, die ging bis hoch zum Malte in den Norden. Ich glaube schon, dass sowas möglich ist, zumal du hast gesagt, nach dem Spitzenspiel gefragt. Letzte Saison, die drei Spiele VfB gegen Leverkusen, das waren die drei besten Spiele der Saison. Und es waren drei Spitzenspiele. Und jetzt natürlich gegen FC Bayern ist irgendwie immer ein Spitzenspiel, außer in den Zeiten von Massinho oder wie Mick und Muck oder sowas, als die dann mal auch mal 13. waren.
Mick und Mick.
Aber immer Spitzenspiel. Und ich glaube auch, es wird ein tolles Spiel zweier Mannschaften, die beide in der Defensive jetzt, sagen wir mal, nicht die allergrößten Stärken haben zurzeit. Das allerbeste Momentum. Aber die beide auch vorne immer wirbeln und immer für Tore gut sind. Als Fatalist bin ich der Meinung, Harry Kane hat seit 4 Spielen, glaube ich, kein Tor mehr geschossen. Das endet natürlich gegen uns, diese Flaute. Der wird auf jeden Fall...
Ja, das ja, ist wieder dieser Zweckpessimismus, ne? Damit alles besser wird, als man vermutet. Ne?
Ja. Ich glaube, wenn wir da nicht verlieren, bin ich hochzufrieden.
Ja, das waren ja die Tuchel-Bayern voriges Jahr. Die waren quasi dann außerhalb der Competition zwischen Leverkusen und Stuttgart. Ja, Karl-Heinz Rummenigge, der ehemalige CEO des FC Bayern, hat ja gesagt, dass ihm die Company Bayern, also die aktuellen Bayern, wieder richtig Spaß machen. Brauchen wir Bayern, die Spaß machen? Oder ist dir das als Fan des VfB Stuttgart völlig egal, was die Bayern
Nö, ich, also natürlich, ich habe da wenig Dünkel. Natürlich brauchen wir Bayern, die Spaß machen. Ich habe den Company übrigens, also HSV-Zeiten und so, aber ich bin nebenher auch heimlicher Fan des FC Burnley in jetzt nicht mehr Premier League, sondern abgestiegen wieder. Aber
genau. Er ist mit denen aufgestiegen und wieder abgestiegen, genau. Das gehört und, zu seiner wieder dazu. Ja.
Dort hat mir übrigens der Toni Rüdiger sein Chelsea-Trikot geschenkt, als wir dort waren im Stadion. Auch tolles Erlebnis, deswegen habe ich die immer ein bisschen verfolgt und der hat es schon drauf. Also ich war überrascht, als sie den dann aus dem Ärmel gezogen haben, nachdem 27 andere eben abgesagt haben. Aber das ist doch gut, wenn die Bayern auch ein Spektakel machen auf dem Platz. Ich meine, als Fußballfan, also ich bin jetzt nicht so ein Kleingeist, der sagt, also es ist mir am liebsten, wenn die Bayern schlecht spielen. Ich meine, wie dumm.
Ja, der Karl-Heinz Rummenigge hat ja damit auch dem Thomas Tuchel einen Vorwurf gemacht, dass die Spielweise des FC Bayern voriges Jahr keinen Spaß gemacht hat. Man kann nachtreten, muss es nicht tun, aber Uli Hoeneß hat das genauso getan, hat ja auch gesagt, dass ihn das sehr geärgert hätte, wie die Bayern aufgetreten sind unter Thomas Tuchel. Man hat ja keinen Titel gewonnen. Machen die Engländer einen Fehler, dass sie plötzlich Thomas Tuchel zum Nationaltrainer machen, oder ist das nur konsequent der Engländer, weil sie ja sowieso nichts gewinnen?
We will see. Bei Chelsea hat er es gut gemacht. Da hat er sofort, also
ja. Genau. Innerhalb eines halben Jahres, ja, aus einer Mittelmaßmannschaft plötzlich.
Da hat er sofort funktioniert. Ich glaube, er ist auch sprachlich auf der Höhe da. Ist ja schon immer auch so ein Ding, wenn du.
Ist ja auch ein Schwabe, das darf man ja nicht vergessen. Ne?
Und es so, gibt, ne, glaube ich, zurzeit kaum mehr einen Schwaben. Selbst die jüngeren Schwaben sind alle in den 80er Jahren in der Radiobar in Stuttgart gewesen, als der Thomas dort gearbeitet hat und haben dort ihre Drinks gekauft. Also selbst Leute, die erst in den 90ern geboren wurden, haben wahrscheinlich in den 80ern schon beim Thomas Tuchel an der Bar gesoffen.
Mit Sicherheit aber keine Bratwurst gegessen, weil Thomas Tuchel lehnt das ja, sag mal, aus verschiedenen
Gründen. Da gab es nichts zu essen, das war nur eine Bar und vor allem keine Bratwurst.
Ach so.
Es ist Stuttgart. Es ist Stuttgart-Talk. So. Ja. So. Aber guter Mann, also ich mag den. Der ist kein Langweiler. Das ist mir schon mal wichtig. Und dass der jetzt irgendwie taktisch beschlagen ist und so weiter, das steht ja wohl außer Zweifel. Dass der nicht zu dem FC Bayern passt, das steht, glaube ich, genauso außer Zweifel. Also nicht zu den Großkopferten, die da klappern jeden Tag. Ein Uli Hoeneß habe ich mir von Anfang an schwierig vorgestellt, ihr ja auch wahrscheinlich. Aber dann ist es wieder spannend, weil wir wollen doch Entertainment. Wir wollen doch was sehen und wollen Spaß haben und unterhalten werden. So gesehen.
Mhm. Ja, ich habe mir immer gewünscht, Thomas Tuchel zum Schweinshaxe-Essen am Tegernsee mit Uli Hoeneß, ja, Live-Kameras dabei. Leider ist mir dieser Wunsch nicht erfüllt worden. Er war dann wieder weg, bevor das passieren konnte. Aber Thomas Tuchel in England, er ist ja nicht von den Zeitungen wirklich freundlich empfangen worden, das kann man nicht sagen. Malte Asmus hat darüber auch schon diese Woche mit Max Ruppers gesprochen. Gehört das mit dazu, wenn man nach England geht, muss man wissen, was man tut. Du hast selbst gesagt, du verfolgst den englischen Fußball ein bisschen. Kann Thomas Tuchel in den 18 Monaten die englische Nationalmannschaft rocken oder ist das alles nur ein Missverständnis?
Natürlich kann er. Also die Presse war auch, ich habe das jetzt, ich habe das Gespräch zwischen Malte und dem Max habe ich nicht gesehen, gehört, aber die Daily Mail, die ich selber dann auch rausgekramt habe mal mit diesem Kommentar, der wohl 1941 hängen geblieben ist, das ist ja nicht repräsentativ, es gab ja auch andere. Und wie gesagt, er kann es rocken, er hat es schon bewiesen, dass er es kann in England und warum nicht? Also ich meine jetzt, wie gesagt, der hat vor Augen nicht nur die WM. Ist mir ein bisschen zu viel, wird gesagt, der muss Weltmeister werden. Das gehört wahrscheinlich auch mittlerweile dazu, zu diesem ganzen Irrsinn, der im Fußball so, der sich des Fußballs bemächtigt hat. Aber was ich hinten dran sehe, ist natürlich 2028. Da ist in England Fußball-Europameisterschaft. Und das ist ja der Traum an sich, sich bis dahin zu halten und dann dort das Ding zu gewinnen. Das wäre...
Dieser Podcast ist ja heute ein richtiger Schwaben-Podcast. Also von Anfang bis Ende muss man ja auch mal so herausheben. Selbst Uli Hoeneß ist ja Schwabe. Man vergisst es ja gerne mal ein bisschen. Aber wir kommen hier nicht raus bei so einem Schwaben-Podcast, ohne auf Alex Stoidel einzugehen, der, wie wir ja alle wissen, ein Blauer ist aus Stuttgart, also Kickers-Fan. Verfolgst du denn, was die Kickers machen? Kannst du ihm ein bisschen Hoffnung geben, dass die auch nochmal zurückkehren auf die ganz große Bühne?
Ich verfolge es mit einiger Sympathie auch. Ich bin da früher selber auch mal hingegangen, also es ist nicht so.
Übrigens, der Malte auch, hat deswegen den blauen Pullover angezogen, für die Leute, die den Podcast hier sehen können. Ja, das ist der Kickers Hoodie wahrscheinlich. Ja, ne?
Nach Udo Lattek, der nächste blaue Pullover.
Ich ziehe ihn nie wieder aus.
Stoll wird dich feiern. Also, aber was die Kickers angeht, ich glaube, die Leute, die immer noch da ständig, also die eng dran sind, die haben sich schon dran gewöhnt, ich glaube nicht, dass die davon ausgehen, dass jetzt zweimal hintereinander aufgestiegen und demnächst in der zweiten Liga gespielt wird. Es ist zu wenig Konstanz und es ist wahrscheinlich auch zu wenig Geld da, um durchzuziehen. Aber die Leute gehen ja trotzdem gerne hin. Ob die rote Wurst bei den Kickers heißt immer noch die blaue als die beste. Und ich war schon lange jetzt nicht mehr dort, aber die Leute gehen trotzdem gerne hin und leiden gerne mit und sind da oben, aber das ist schon ein bisschen was anderes. Die Kickers sind schon was Besonderes eigentlich. Also ich muss euch jetzt nicht hier eine Vorlesung halten darüber, wer die Hymne geschrieben und wer sie getextet hat vor allem und so weiter. Das ist alles...
Doch bitte.
Das sind Heya Heya Kickers vor hat der Blacky Fuchsberger getextet und die Melodie...
Ah, ich wusste das nicht. Also
Weiß und Blau sind unsere Farben, Heya Kickers. Wenn wir auch nicht immer siegen, unsere Fans sind unsere Kraft. Und ich weiß es nicht mehr ganz auswendig, aber und die Musik kommt von Erwin Lehn. Das ist auch irgendwie kein Anfänger gewesen, sondern aus der Big Band-Zeit, glaube ich, noch. Und so großartige Geschichten auch da bei den Kickers. Kann ich also nur
Ja, an James Last und Co., ja. Also Big Man-Zeit, kann sich natürlich Malte sehr gut erinnern.
Natürlich.
Malte, auf welche Spiele schaust du denn außer dem Spitzenspiel, über das wir jetzt hier gesprochen haben?
Ich schaue auf jeden Fall natürlich vor allem auf das Spitzenspiel. Mich interessiert aber selbstverständlich auch, was Borussia Dortmund dann am Freitagabend schon zu Hause gegen St. Pauli macht. Ob die Dortmunder wieder ihr Dortmund-Bundesliga-Gesicht zeigen.
Nein, oder das nicht gegen St. Pauli, nicht gegen St. Pauli. Das wird ein schönes 15-0 werden. Freitagabend, oh. Flutlicht, St. Pauli 15-0, Glaskugel wieder abgedeckt. So.
Ja, guck mal, haben wir das schon erledigt. Brauche ich gar nicht gucken. 5-0, das klingt dann am Ende langweilig, aber ich muss ja Montag im Zweifel drüber sprechen. Vor allen Dingen, wenn die Dortmunder vielleicht doch nicht so ganz genau gewinnen, könnte das natürlich ein
Thema sein. Du kannst den jetzt schon aufnehmen in den Podcast.
Könnte ich natürlich machen. Gladbach, möchte ich auch mal wissen, was da jetzt passiert und was da vielleicht noch passiert, weil wie stand es in der Sportbild? Gladbach schafft sich ab. Habe ich irgendwo die Überschrift gelesen? Ich muss den Artikel nochmal genau
hier. Böse, diese Sportbild. Ne? Böse.
Ja. Ist das eine Überschrift, die dir passen würde?
Zumindest lockt sie rein, ja, damit ist ja schon mal viel erreicht, aber der Artikel muss schon sehr, sehr gut argumentativ aufgestellt sein, um diese These dann auch zu halten. Ne?
Aber das sind auf jeden Fall so die Schwerpunkte, die ich an diesem Wochenende fußballerisch legen würde.
So, dann kommen wir jetzt zum Spiel des VfB Stuttgart. Du darfst jetzt die Glaskugel rausholen, Malte, und unseren Gast mal fragen, was du sowieso nur zurückdrängen kannst als Frage und jetzt endlich rauslassen darfst.
Christian, was glaubst du denn, wie es ausgeht?
Muss ich? Der Moment der Qual bleibt keinem Gast erspart und übt's mir auch nicht, wenn ich
nur das kriegt man so.
Asmus bin. Warte mal auf, ich leg einen vor. Ich sag mal 3-2 für Bayern.
So um die Ohren. Ich sag 2-0 für Bayern.
Ich sag 3-2 für Bayern. Da muss ich leider mal recht geben. Er lernt einfach zu schnell, wenn er mit mir ständig im Podcast ist. Insofern, Marte, du bist auf der sicheren Seite. 5-0 Dortmund gegen St. Pauli und 3-2 Bayern. Also wir lassen uns da.
Ich möchte aber noch anfügen, dass ich natürlich auf einen Sieg des VfB Stuttgart hoffe.
Ja, selbstverständlich. Ja, sonst darfst du ja gar nicht mehr einreisen. Dann bleibst du schön in deinem Heidelberg da und wird der Schlüssel weg zum Stadttor vom VfB Stuttgart dann weggeworfen. Ne? Christian, vielen, vielen Dank. Wie immer ein Vergnügen. Wer was von Christian lesen möchte, natürlich auf www.feverpitch.de. Da sind seine Kolumnen unter dem Namen By the Way. Das klingt schon schwäbisch. By the Way, kannst du ja nur aus Burnley mitgebracht haben, so als kleine Kategoriename. Aber immer wieder lesenswert. Feuilletonistisch geschrieben, aber dafür haben wir Zeit bei Fever Pitch. Da gibt es nicht nur die harten News von mir, sondern auch, sag mal, schön geschriebene Texte von Christian Prechtl. Christian, vielen Dank, dass du zu Gast warst heute.
Schönen danke Tag. Euch, war schön.
So, danke.
Und euch auch.
Ciao. Viel Spaß.